Genau. Also, ich muss ein bisschen vorgreifen, nämlich bevor ich, also gerade das Interview, das war der Anfang. Und jetzt tatsächlich, dass ich also in den Niederlanden aufgewachsen bin und dann mit 12 nach Deutschland ausgewandert bin. Und na, man kennt ja bestimmte Mythosse und Gerüchte von Niederländern, was sie so gerne machen. Bei mir stimmt das tatsächlich zu. Ich bin nach Deutschland ausgewandert und in die erste Woche war ich dann bei einer Sporthalle und ich wurde von Jugendlichen angesprochen, ob ich denn nicht ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchte. Ich war 12 Jahre und ich fragte, wie viel denn? Und ich sagte, 50 Euro pro Tag. So, gerne, also das ist viel Geld für einen 12-Jähriger. So, und da habe ich tatsächlich das dankend angenommen und gesagt, was soll ich denn machen? Und gesagt, ja, du kriegst von uns einen Rucksack, musst du da über die Straße hinlaufen und gehst in ein Gebäude rein und wartest dort kurz, kriegst einen neuen Rucksack und kommst wieder zurück. Sehr gut, kann ich machen. Bin also gelaufen, am Anfang einmal die Woche, dann zweimal, dann dreimal, dann viermal. Und die Jungs, die hatten mir auch gesagt, ich darf absolut nicht in den Rucksack reingucken. Und es waren jetzt auch keine Jungs, mit denen ich mich anlegen wollte. Also so nach ein halbes Jahr habe ich dann doch mal ganz vorsichtig gefragt, na, was ist denn eigentlich in dem Rucksack drin? Dann haben gesagt, du hast immer noch nicht reingeguckt, es war ja kein Schloss dran. Ich so, nö, also ne, ihr seid Jungs, mit denen ich mich eigentlich nicht anlegen will. Und da haben sie gesagt, ja, okay, wir können zeigen. Und da haben die den Rucksack aufgemacht und da waren Drogen drin. Verschiedene Sorten. Und ich habe in dem Moment, haben die Jungs mich gefragt, na, möchtest du jetzt aussteigen, jetzt wo du weißt, was drin ist? Und habe gesagt, nee, ich möchte mehr Geld. Und ich habe für mich persönlich dann, sie haben gesagt, nee, mehr Geld können wir dir nicht geben, aber wir können dir auf das, also die 50 Euro, können wir dir auch noch 5 Gramm Gras geben. Ich so, ja, gut, machen wir das so. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt, habe ich nur geraucht, aber noch keine, also noch selber keine Drogen konsumiert. Und habe dann in meinen Freundeskreis, kam dann aber so ungefähr 3 Monate später, kam dann irgendwann eine Frage, na, kennt ihr denn jemanden, der, ne, der kifft, der kann, Drogen konsumiert? Da habe ich gesagt, ja, da kenne ich jemanden. Und da habe ich tatsächlich dann angefangen, also selbst zu dealen. Dann bin 2 Jahre später, also dann zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr später, sind wir dann nach Thüringen ausgewandert, also ausgewandert, ja, so, ist so ähnlich, genau. Also bin ich dann tatsächlich nach Thüringen, sind wir dann umgezogen und in dem ganzen Prozess, da war ich schon so weit, ich sag mal so habe ich dann schon so viel Drogen verkauft, dass die Jungs aus den Niederlanden, bei denen ich ja das geholt hatte für die anderen, dass die gesagt haben, wir würden dir das auch bis vor der Haustür bringen. Ich so, okay, gut, dann muss ich erstmal kurz, ne, was organisieren. Ich hatte kein Handy, ich hatte gar nichts. So, dann habe ich gesagt, na ja, ist ein Handy, ruf uns einfach an, wenn das soweit ist, wenn du was möchtest, wir bringen es dir vor der Haustür. Ja gut, machen wir so. Also die haben mir natürlich auch ordentlich erklärt, wie ich anzurufen habe und so weiter. So, in dem ganzen Prozess, also ich war dann, zu dem Zeitpunkt war ich 14, habe das 2 Jahre lang dann in Thüringen gemacht und dann ist tatsächlich, meine Eltern haben, die haben es nicht gewusst, die haben vieles geahnt und die haben dann auch mitbekommen, dass ich dass ich immer mehr rebelliert habe. Ich habe immer mehr gegen meine Eltern geschossen. Wie gesagt, ich habe 5 Geschwister und die haben dann gesagt, okay, zu Schutz von deiner Geschwister musst du jetzt ausziehen. Ja, die haben mir eine Wohnung angemietet, das war behütet, also die haben mich eine Wohnung angemietet, die sind auch mehrfach die Woche vorbeigekommen, haben es sich auch so angeguckt, aber es war einfach, du bist Unruhestifter aktuell zu Hause, das können wir einfach leider nicht tolerieren. Also entweder du hältst dich jetzt in Regeln und du ziehst aus, da habe ich mich also für den Auszug entschieden, war ich dann im Auszug, also in meine eigene Wohnung und in dieser eigenen Wohnung, da ging es erst richtig los, weil da hatte ich noch viel schlechtere Freunde gefunden, nämlich die chemische Drogen konsumiert haben. Und dann ging das ganz schnell los, dass ich also Cannabis konsumiert habe, Speed und Koks. Und das eigentlich im alltäglichen Gebrauch. Ich habe dann irgendwann einen Kumpel gehabt, der war selber nicht mit Drogen, also hat selber nichts konsumiert. Und der war bei der Bundeswehr. Und der, mit dem habe ich immer so ein bisschen Spaß, immer auf Partys gefahren und so weiter. Aber es war, dass er dann irgendwann ein Mädel kennengelernt hatte. Und dieses Mädel, da hat er gesagt von hier, das ist nichts für mich, weil die ist christlich. Vielleicht ist das eher was für dich, weil er wusste ja, dass meine Eltern christlich sind. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich christlich bin. Ich habe auch immer gesagt, ja, dieser Gott, ja, den gibt's. Und ich habe auch gebetet, ich habe wirklich gebetet. Aber ich habe ihn also für meinen Dienst eingestellt. Ich habe gedacht, für einen Schutzengel kann ja jeder gebrauchen. Also habe ich ausschließlich für meine Zwecke gebetet. Dann gesagt, na Gott, ich fahre jetzt los mit dem Auto, kannst du mich schützen, dass ich nicht angehalten werde von der Polizei. Hat auch ziemlich gut funktioniert. Da habe ich also dieses Mädel kennengelernt. Und dieses Mädel, da habe ich immer wieder mit telefoniert. Ich habe sie einmal angerufen und da fand ich die Stimme so niedlich. Da habe ich gedacht, okay, da will ich weiter mit telefonieren. Und wir haben ausschließlich telefoniert. Wir hatten keine Bilder voneinander. Wir hatten, also WhatsApp haben wir nicht geteilt. Wir haben wirklich einfach nur vom Festnetz auf Festnetz telefoniert. Und die hat auch immer wieder gesagt, na, hast du diese Bibelstelle schon gelesen? Weil ich hatte ja auch ihr gesagt, dass ich christlich bin. Aber ich habe das schon mitbekommen in den ganzen Gesprächen, dass ich definitiv nicht christlich bin. Und der hat dann auch immer wieder in den Telefon gesagt, na, kennst du schon die Bibelstelle? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich kenne ich die. Und ich saß daneben und habe so schnell wie möglich die Bibel umgeblättert, um natürlich dann zu wissen, was in die Bibelstelle drin steht. Also das Mädchen, das fand ich schon sehr attraktiv. Und die hat mich dann eingeladen gehabt zu ihr 18. Geburtstag. Ich war zu dem Zeitpunkt 19. Und die hat in Flensburg gewohnt. Also ich ins Auto eingestiegen und ich nach Flensburg gefahren. Und das war so ein bildhübsches Mädchen. Ich fand sie wunderschön. Und es war so, okay, gut, jetzt tue ich alles dafür, um mit ihr zusammenzukommen. Ein bisschen später sind wir dann auch tatsächlich zusammengekommen. Und ich habe ihr aber nichts über meine Drogengeschichte erzählt. Gar nichts. Ich wollte das verheimlichen, aber gedacht, das mögen die ja auch nicht. Also ne, das kommt auch nicht so gut. Vor allem das mit dem Glauben und Drogen. Das, genau. Also ich hatte schon ein Bewusstsein dafür, dass es schlecht war. Irgendwann hat sie schon ein bisschen herausgefunden, dass ich selber konsumiere. Und hat sie gesagt, dass es ihr eigentlich gar nicht gut gefällt. Und dann habe ich alles erzählt. Habe einfach alles erzählt, hatte ich aber das Gefühl von, ich sollte alles erzählen. Habe es auch gemacht und da hat sie gesagt, ja schön, gut, das vergebe ich dir, ist gar kein Thema. Aber ist natürlich jetzt die große Frage von entweder die Drogen oder ich. Na, ich habe mich dann entschieden für die Drogen, weil ich da so tief verwurzelt schon drin war. Und auch man kennt das ja vielleicht vom Hörensagen so ein bisschen, dass man, wenn man da einmal drin ist, da rauszukommen, ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man da mit ein paar Leuten zu tun hat, die nicht so ganz freundlich sind. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will die Drogen, war zwar immer noch so ein bisschen innerlich, fand ich es nicht toll, aber wir haben auch ein bisschen weiterhin Kontakt gehalten. Also die hat gesagt, wir können ja so einmal alle 3 Monate mal telefonieren, wir haben Kontakt gehalten über diese Schiene. Und da aber auch immer wieder, auch wenn sie was hatte, wofür gebetet werden musste, hat sie mir das einfach so geschickt. Und ich habe auch tatsächlich dafür gebetet. Das heißt, Gott hat mich schon die ganze Zeit so ein bisschen begleitet, beziehungsweise auch über sie, sie hat sie wirklich benutzt als Werkzeug, dass ich weiterhin eigentlich bei Gott geblieben bin. Und dann war ein Silvester und ich bin mit ein paar Freunden ins Auto gestiegen und als ich im Auto saß, war es irgendwann nachts um 3 und war ein Polizeiauto, stand hinter mir und ich natürlich auf Drogen Auto gefahren, also viele Drogen im Blut. Und die wollten meinen Führerschein dann einkassieren, also erst Bluttest und das war ein riesengroßes Prozedere, habe dann auch gegengeklagt und wenn du aber einen Drogentest abgibst, also Bluttest abgibst, verlierst du nicht sofort deinen Führerschein. Vor allem, wenn du dagegen klagst. Das dauert in der Regel so 4, 5, 6 Monate. Und in diese 4, 5, 6 Monate bin ich nochmal angehalten worden. Ich habe einen Anruf bekommen von Timo, wo du deine Drogen platzierst, da hast du bald eine Durchsuchung von der Polizei. Also bin ich sofort losgefahren, zu meinem Lager, habe alles leergeräumt. Ich fahre um die Ecke, da fahren auch mehrere Polizeiautos dann in die Richtung rein. Also es war wirklich eine Minute später und ich saß also im Auto und ich hatte aber ein kaputtes Rücklicht. Und kaputtes Rücklicht bedeutet, die dürfen dein Auto komplett durchsuchen, weil dein Auto ist ja nicht in Stand. Also damit dürfen sie auch Sicherheit von Straßenverkehr, dürfen sie alles überprüfen. Und beim ersten Mal war aber alles okay. Und ich habe dann nachher ein Disziplinarverfahren gegen Polizisten eingeleitet. Und wenn du dann nochmal angehalten wirst und das Disziplinarverfahren läuft noch und du dann angehalten wirst, das wissen die. Und dann, wenn du ein kaputtes Rücklicht hast und wenn du vorher das erste Mal schon wegen Drogen angehalten worden bist, dann wirst du ab dem Moment komplett auseinandergenommen. Also komplett. So, und ich saß im Auto und ich wusste, okay, gut, es ist vorbei. Weil Polizeiauto fährt an mir vorbei, Stoppschild. So, Mist, jetzt ist es vorbei. Und da habe ich einfach nur, dann ich saß wirklich im Auto, ich habe voll gezittert. Kam nicht mehr zurecht. Habe ich zu Gott gesagt, okay Gott, jetzt musst du übernehmen, weil ich weiß, das ist das Ende. Und wenn ich ins Gefängnis gehen soll, dann gehe ich. Dann ist letzter Zeitpunkt, dann gehe ich, aber ich gebe trotzdem mein Leben an dich. Du bist mein Retter. Ich habe wirklich da einfach gebetet. Es war ungefähr von dem Moment, wo der Polizist vor mir gefahren ist, bis zum Parkplatz, waren 3, 4 Minuten. Und ich weiß nur, dass der Polizist ausgestiegen ist. Ich habe das Fenster runtergemacht. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich dann noch höre, ist gute Fahrt. Ja, ich bin 2 Straßen weitergefahren, bin auf die Knie gegangen, habe mein Leben an Jesus gegeben, sofort auf der Stelle. Weil es war für mich, war ich im Knast, also für mich war es im Gefängnis, das war eine sichere Nummer. Und ich habe, ab dem Moment habe ich auch gesagt, okay, gut, dann muss ich aufhören, Drogen zu konsumieren, ich muss aufhören zu dealen, aber wie? Und ich bin dann zu meinen Leuten gegangen und Gott hat alles schon vorbereitet gehabt. Weil Gott hat zu mir in der Nacht gesagt von Timo, ich mache alles fertig für dich, du musst nur hingehen, dass du aufsteigen willst. Und mein Dealer, der war aus Mexiko. Und der hatte in der Nacht einen Traum gehabt und in Mexiko, da kommen wir später tatsächlich auch noch ganz kurz zu, aber in Mexiko ist es so, dass du diesen Totenkult ist sehr hoch. Und die glauben auch an einen Todesengel. Und in der Nacht war der Todesengel ihm erschienen im Traum und er hat gesagt, heute wird jemand zu dir kommen und wird sagen, dass er aussteigen will. Wenn du ihn nicht gehen lässt, hast du es mit mir zu tun. So, und das war für mich der Moment, dass ich also aus der Drogenszene aussteigen konnte. Habe vorher schon aufgehört zu konsumieren. Und als ich dann noch ausgestiegen bin, habe ich einen Anruf gekriegt von einer bekannten Telefonnummer. Und das war ein ganz tolles Mädchen am Telefon. Und da habe ich ihm natürlich alles sofort erzählt und gesagt, okay, gut, ich habe jetzt bald wieder Geburtstag, es war nämlich wieder der 23.02. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann komme ich wieder hochgefahren. Und wir sind hochgefahren und wir haben uns wieder unterhalten. Und ja, jetzt ist sie meine Frau und ich habe ein Kind mit ihr. Genau, es ist, also wie Gottes Wege in dem Ganzen sind. Aber in diesen ganzen Geschichten fand ich ganz witzig, wenn ich euch selber irgendwann eine Bibel auch wirklich intensiv angefangen habe zu lesen. Auch vor allem, ich bin dann irgendwann umgezogen nach Flensburg und habe alle meine Masken abgelegt gehabt. Ich habe ja eine Maske auch bei meiner Familie, bei meinen Freunden, meinem Dealer, auch noch, also überall, egal wo ich hingegangen bin, wer war ich? Identitätsfrage. Und ich bin nach Flensburg gezogen und da gab es eine super, super gute Predigtreihe von Tobias Teichen aus München über Identität. Wer bin ich in Gott? Und hat er auch erklärt, was soll ich machen denn mit zum Beispiel stille Zeit? Habe also wirklich aktiv stille Zeit genommen, jeden Morgen früh. Und auf einmal kam ich bei der Bibelstelle Lukas 15, wo es geht um den verlorenen Sohn. Ich habe gedacht, ja, da finde ich mich ziemlich gut wieder. Als allererstes, ich bin christlich aufgezogen, also erzogen. Als zweites bin ich dann ganz weit weg von Gott gegangen. Und als nächstes klopfe ich bei Gott an und Gott steht da mit offenen Händen. Und empfängt mich. Und deswegen predige ich auch tatsächlich über diese Stelle. Und den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist, glaube ich, eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle. Was ich ganz witzig finde, ist tatsächlich, dass in der Bibelstelle steht mittlerweile ja nicht mehr das Gleiche vom verlorenen Sohn drin, sondern steht mittlerweile, ist auf jeden Fall bei der Hoffnung für alle, ist tatsächlich jetzt steht oben drüber das Gleichnis von den zwei Söhnen. Ich finde das auch besser. So, Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil an meinem Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis der ihn dem Schweinehüten auf dem Felder schickte. Oft quälte ihn sogar der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei seinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an dem Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an seine Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgeackert. alles, was ich getan, was du von mir verlangt hast, ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur einen jungen Ziegen gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Vor allem die Stelle, wo ich vor allem drauf eingehen will, sind diese Verse, 22 und 23. Weil, wenn man sein Leben wirklich bereut und wirklich sagt, okay, ich habe was falsch gemacht und ich komme zurück, wie auch bei mir das war, Gott, der Vater, Jesus steht bereit mit offenen Armen und will dich empfangen. Und deswegen war es für mich, die nächste Stelle war sehr wichtig. Ich habe nämlich da erkannt, was meine Identität ist in dieser Stelle. Ja, weil der Vater sagt zu seinen Knechten, bringt her das beste Gewand. Bringt schnell das beste Gewand her. Das ist für mich, also das beste Gewand war ein Feiergewand. Also das allerschönste Gewand, das ist unbefleckt. Ich habe meine Sünden bereut. Also was bin ich in dem Moment? Ich bin rein. Ich habe meine Sünden bereut, ich habe Buße getan. Und ich bin ab dem Moment rein. Also für mich ist das wirklich ein Leben ohne Sünde. Natürlich bin ich weiterhin ein Sünder, aber ich kann jeden Moment kann ich wieder zu Gott kommen und meine Sünden bei ihm bereuen. Und das Wichtigste ist auch in dem Ganzen, sagt Jesus ja nicht, also der Vater nicht zu seinem Sohn, von hier hast du ein Gewand und zieh es dir selbst an. Nee, er sagt, zieht es ihm an. Das heißt, wir müssen nur unser Leben umkehren und Gott ändert es für uns. Und ich habe das mitbekommen, mittlerweile arbeite ich bei Weihnachten Schuhkarton, also ich sage mal, eine weitere 180 Grad Umdrehung gibt es nicht für mich jetzt. Und ich glaube auch, dass es nur einen Psychologen hinkriegt, nämlich der Gott, der das so auch per Fingerschnips fast umgedreht hat. Natürlich war es ein Prozess, ich habe auch viele, viele Stunden mit meinen Eltern reden müssen, um auch alles zu beichten. Bin auch wirklich zu jedem hingefahren, den ich irgendwie, von dem ich wirklich bewusst war, dass ich ihm Leid angetan habe. Aber Gott hat mir da krass unterstützt und er hat die ganzen Wege vorbereitet. Alle Gespräche, die ich geführt habe, waren positiv. Und es sind so viele Leute mit mir ausgestiegen aus der Drohungsszene. Es ist eine Verwandlung in dem Ganzen. Also ein neues Leben kriege ich. Gott verwandelt mein Leben. Und es ist auch, dass er sagt, gib ihnen einen Ring an seinen Finger. Weil er sagt, ich will nicht mehr ich bin es nicht wert, dein Sohn mehr zu sein. Aber das Zweite, was er bekommen, war ein Ring. Und wenn wir jetzt mal kurz in die Römerzeit zum Beispiel auch zurückgehen, vor 2000 Jahren, was war ein Siegelring? Ein Siegelring war etwas, womit man in Autorität des Kaisers zum Beispiel handeln durfte. Und das ist auch in dem Gleichnis, ist es ein Zeichen von du bist mein Sohn, du bist weiterhin mein Sohn und du darfst in meine Autorität handeln. Und Jesus sagt ja auch im Neuen Testament, dass wenn wir mit ihm gehen, dass wir sogar größere Wunder tun werden als er. Und das ist etwas, was wir auch annehmen dürfen. Wir dürfen Wunder tun. Dafür haben wir seine Autorität. Wir dürfen in seinen Namen sprechen. Und die Schuhe an seine Füße ist natürlich etwas, womit... genau. Ist tatsächlich etwas, wo wir bereit sind, loszulaufen. Ohne Schuhe ist es schwierig, den Weg zu gehen, vor allem wenn Steine im Weg sind. Aber wenn wir die Schuhe anziehen, sind wir bereit, loszulaufen und auch unter anderem das Evangelium zu verkünden. Vor allem, wenn wir alle drei Sachen annehmen, wenn wir einmal das Gewand anziehen, wenn wir die Autorität haben, den Ring anhaben und die Schuhe, da sind wir definitiv bereit, um für Gott loszuziehen und auch für ihn, zum Beispiel jetzt auch hier vor Ort, vieles zu erreichen, Leute zu erreichen, Leute anzusprechen, von Gottes Liebe zu erzählen, Zeugnis zu geben. Und als allerletztes ist es tatsächlich das gemästete Kalb, was das Wichtigste ist für mich. Weil vorher, Geldprobleme hatte ich nie. Auch nachdem ich aus der Drogenszene ausgestiegen bin, ich habe alles, was ich da verdient hatte, und das war nicht wenig, habe ich weggespendet, weil kein Segen drauf lag. Alles, was ich irgendwie mit Schwarzgeld verdient habe, habe ich abgegeben. Weil ich mitbekommen habe, ich habe ganz deutlich von Gott gesagt bekommen, das muss weg. Da liegt kein Segen drauf, das ist nicht gut. Und ich habe noch nie in so einem Überfluss gelebt wie heute. Weil vorher konnte ich das Geld nicht ausgeben. Man hat das Geld, man kann auch schöne Sachen damit machen, aber kaufen, das fällt doch sofort auf. Wenn ich mir ein schönes Auto vor die Tür stelle und ich sage mal normale Arbeit habe, womit ich das Auto niemals hätte bezahlen können. Jetzt habe ich eine Frau, die ist Lehrerin. Ich habe selber auch tolle Arbeit, habe nebenbei noch eine Selbstständigkeit. Und es ist wirklich so, ich habe noch nie so ein Leben gehabt in Überfluss. Und das ist nämlich für mich das gemessene Kalb. Wenn wir in Jesus und mit Jesus gehen, wenn wir wirklich glauben, dass wir seine Autorität haben, wenn wir seine Schuhe anhaben, wenn wir von Gott losgehen, Gott wird uns die Zeit zurückgeben. Er wird uns jede Zeit zurückgeben, die wir für ihn losziehen. Und es ist einfach auch ein Zeichen von absoluter Liebe. Er hätte auch sagen können von, holt mal ein Kalb her. Nee, es ist das Festkalb, das Gemästete. Und jetzt ist der Bruder. Also es gibt ja immer den verlorenen Sohn und der Bruder. Und ich finde es ganz interessant, die beiden auch, weil deswegen sage ich auch das Gleichnis von den zwei Söhnen und nicht von dem verlorenen Sohn, weil es sind zwei Söhne. Und der Vater sagt, okay, ich teile mein Erbe auf. Einmal kriegt der verlorene Sohn es und der Bruder es. Und der Bruder sagt, ich bin es nicht wert, anscheinend, um mir selbst mal einen Ziegenbock zu nehmen. Er steht genauso gut nicht im Gewand und hat die Autorität und die Schuhe an, weil er sagt, außerdem bin ich es überhaupt wert. Er muss auch da reinstiefeln. Er muss auch sagen, wenn ich mit Gott gehe, muss ich jeden Morgen früh meine Stiefel, mein Gewand und meinen Ring wieder anziehen. Und ich muss auch da mich da reinstellen, damit ich auch das glaube. Ich muss es auch für mich annehmen, meine Identität, die ich bekommen habe. Wenn ich die Identität nicht annehme, dann habe ich natürlich nicht das Gefühl, dass ich ein Leben in Überfluss habe. Und der Bruder glaubt diese Lüge. Und genau das Gleiche ist ja, auch der Sohn. Der Sohn ist für mich auch eine sehr wichtige Frage. Wie ist denn der nächste Tag, an dem er aufwacht? Wie handelt er da? Weil er, als er angekommen ist, hat er gesagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Der Vater hat ihn gewandelt, hat ein Fest für ihn organisiert. Und was ist jetzt am nächsten Tag? Steht nicht im Gleichnis drin. Ich finde es aber ein interessanter Gedanke. Steht er den nächsten Morgen auf, wie sein Bruder? Die letzten Jahre und glaubt, dass er es nicht wert ist? Oder sagt er von, das ist jetzt ein Gamechanger. Ab jetzt bin ich anders, ab jetzt ist mein Leben anders. Ab jetzt stelle ich mich wirklich in meine Schuhe hinein und ich gehe los und ich arbeite und ich mache das Beste aus meinem Leben. Für Gott. Ich glaube tatsächlich, dass er morgens aufwacht und wirklich losstiefelt. Mein Gedanke.